Ihr hört Hunting Down Comics. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Hunting Down Comics. Nicht wundern, es ist noch nicht der 1. August. Das ist so eine kleine Zwischensonderfolge. Hier soll es nochmal zum einen natürlich um Comics gehen. Wir würden keinen Podcast machen, in dem Comic drinsteht, wenn Comic nicht auch wirklich drin ist. Und zweitens wollten wir hatten es beim letzten Mal ja, da wir die 2-Stunden-Marke schon wieder geknackt hatten, noch etwas Hörerfeedback geben. Und Helge, hallo Helge erstmal, dich habe ich gar nicht vorgestellt. Ja. Man muss ja auch mal die Gäste vorstellen.
Kein Problem, ja genau. Und diesmal schaffen wir es auf jeden Fall mit den Leserbriefen. Also und vielleicht machen wir es so, dass wir die dann zwischendurch mal kurz abhandeln und dann eventuell nochmal einen Comic dahinter besprechen.
Genau, es ist nämlich diesmal auch das Kernthema mehr oder weniger auch mit. Wie gesagt, Japan Expo, du warst in Paris, darüber wirst du kurz berichten. Dann Hörerfeedback nochmal, weil wir ja auch im Vorfeld schon ein paar Fragen erhalten haben, auch zu deinem Artwork. Denn für die, die neu sind, die diesen Podcast zum ersten Mal hören, du bist Autor, Zeichner und Erfinder, Creator, Mastermind. Hatte ich wieder irgendwas vergessen, von Ali Sieg.
Mensch, ja,
einem genau. Comic, der auf den ersten Blick, das muss man auch nochmal sagen, eigentlich eher für Mädchen anmutet und dann sich herausstellt, dass es doch ein paar Männer gibt. Nee, eigentlich, dass der auch für Männer ist und vielleicht das Klischee.
Eine
das
knallharte ein bisschen, Geschichte.
Eine knallharte Action-Geschichte mit viel Blut und Toten auf alle Fälle.
Stimmt.
Eine Blut. Na, vielleicht ein bisschen, aber nee, also es ist, wie sagt man eigentlich dann, eine bisschen eine Mystery-Geschichte, in der ein junges Mädchen auf dem Friedhof aufwacht und ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesprochen, ihr könnt einfach mal auf Comic Reefy gucken, wenn ihr genau wissen wollt, worum es geht, aber sehr zu empfehlen und wie gesagt, nochmal der Hinweis, wenn euch das Cover am Anfang ein bisschen abschreckt, wenn ihr denkt, ah, das ist so quietschbunt, Manga, lasst das mal die Mädels lesen, dann nichts gegen Mädels, die lesen auch anspruchsvolle Literatur und anspruchsvolle
Comics. Ein Gruß an alle Mädels.
Genau. Nein, es ist für jeden was und man muss da vielleicht einfach mal reingucken. Guckt einfach mal in die Buchhandlung eures Vertrauens und dann werdet ihr sehen, das ist doch mehr, als ihr vielleicht auf den ersten Blick vermutet hättet. So, dann will ich nochmal, weil gesagt, wir hatten ja gerade gesagt, Hunting Down Comics, es soll natürlich auch um Comics gehen. Ich hatte ja in Hunting Down Comics Ausgabe 2 bereits dieses Marvel, was hatte ich gesagt, das Ereignis des Jahres, Marvel-Ereignis des Jahres, Infinity Heft 1 und 2 kurz angesprochen und war da schon restlos begeistert. Also ich muss nochmal sagen, wer immer noch was Gutes sucht, eine gute Geschichte, ist mit Infinity wirklich bestens bedient. Bei mir hat es so ein bisschen, ich hatte es ja gesagt, so Anlaufschwierigkeiten gehabt, weil ich verschiedene Charaktere nicht kenne. Zwischenzeitlich, Helge, habe ich auch rausgefunden, ich habe es auch nochmal nachgelesen, was dieser Black Bolt, hatte ich dich ja gefragt, ob du den zufällig kennst, was denn seine Spezialfähigkeiten sind. Und der muss wohl sobald er den Mund aufmacht, wird alles da irgendwie quasi in Resonanz, Ton, also geht alles kaputt. Wie sagt man denn da eigentlich? Also mit seiner Stimme kann er Welten zerstören, sage ich immer.
Wow, also und, wie so eine Sopransängerin oder
ja,
sowas.
Ja, so könnte man das wahrscheinlich am besten vorstellen. Ah. Und das wird halt auch in Ausgabe 3 thematisiert, dann sieht man es auch nochmal ein bisschen mehr.
Ich sehe gerade, ich habe ja das Heft hier auch gerade vor mir, Black Bolt, der hat auch so eine Stimmgabel bei sich an der Stirn.
Ja, und dann wird auch genau einiges hinguckt. Klar, ne? Also ich meine, so
im Nachhinein
könnte man da vielleicht auch drauf kommen, wenn man sich nicht so auskennt. Aber es ist halt cool gemacht und ich muss sagen, ich hatte es beim letzten Mal schon gesagt, also manchmal wundere ich mich, wenn man so amerikanische Podcasts hört, wie die so über Comics abgehen können, warum die jetzt sagen, das Panel ist so grandios und ich hatte bei der letzten Ausgabe auch auf Instagram mal ein Beispiel eines meiner Lieblingspanel aus, ich glaube Heft 2 gepostet und gesagt, ich hatte schon gesagt, Jerome Opeña ist ein grandioser Zeichner, der beherrscht es wie kein Zweiter hier, Action zu schaffen, Dynamik zu schaffen und hinzu kommt Jonathan Hickman, der dieses Ganze grandios schreibt. Ich muss sagen, Ausgabe 3, es ist wirklich so, es ist erstaunlich, hätte ich nicht gedacht, diese ganzen Heftausgaben, wie dieses Timing aufgebaut wird, wie man sich quasi so da reinlesen kann und wie man dann so, sobald die Geschichte also in diesem Heft zu Ende ist, dann unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Also ein Grund mehr, vielleicht doch mal öfter eine Serie auch in Heftform zu lesen, weil einfach so dieser Erzählspeed zum einen unterbrochen wird und man sich wirklich freut. Also nächste Ausgabe, ich glaube, die kommt erst noch raus. Irgendwo steht sicherlich in dem Heft, wo, ich weiß gar nicht wann. Ich denke mal, einfach im Juli kommt die, weil die letzte war halt vom letzten Monat. Und wirklich restlos begeistert. Also wie gesagt, Black Bolt bekommt noch ein bisschen mehr Action sozusagen, Thanos bekommt ein bisschen mehr Action und es ist auch an sich gut aufbereitet, diese ganzen Hefte. Ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, da ist immer auch so ein kleines, ein bisschen was geschrieben und auch hier ist wieder so unendliche Weiten, Eventkünstler und eine kleine Einführung von Christian Endres über die Inhumans, die wandelbaren Titanen und diverse Sachen. Und da erfährt man auch, das wusste ich auch nicht, ich hoffe, ich bringe es jetzt richtig zusammen, Brian Michael Bendis hat wohl die Illuminaten erfunden, also so eine Geheimorganisation, wo sich verschiedene Superhelden immer mal ab und zu treffen. Und ich habe ja gesagt, in Ausgabe 2 hatten sich halt auch so verschiedene auf diesem Planeten, unter anderem mit Black Bolt getroffen. Und das, wenn ich mich jetzt alles richtig mache, das waren, glaube ich, diese Illuminaten. Also es ist einfach ein ziemlich geiles Universum, was ich gar nicht so erwartet hätte. Und deine Frage vom letzten Mal noch, muss man immer irgendwie unbedingt andere Sachen lesen? Habe ich immer noch nicht den Eindruck. Also wer diese Heftserie liest, ist vollkommen bedient und muss sich keinen Kopf um andere Sachen machen.
Kleines, und es irritiert dich nicht, dass die Zeichner sich abwechseln? Das ist nicht schlimm?
Also es war ja nur, wenn ich das richtig mitbekommen habe, weil hier ist es in Heft 2 und 3 ist es dieser Jerome Opeña, durchgängig ein Look. Nur in Ausgabe 1 war es irgendwie ein anderer. Wie es in der nächsten Ausgabe ist, weiß ich gar nicht. Also wer da dann quasi der Zeichner ist, ich werde es im Auge behalten. Aber die Transition, also von Heft 1 zu Heft 2, war relativ flüssig. Ich fand eher, dass es halt nochmal dieser Opeña noch ein bisschen aufgewertet hat. Also dass er noch ein bisschen detailreicher, noch ein bisschen mehr Dynamik in dieses Heft gebracht hat. Also ich fand zwar, wenn es eine notwendigere Änderung war, war es eine gute Änderung, fand ich gut. Kleiner Kritikpunkt nochmal. Das ist, nenne ich Kritikpunkt, aber es ist am Ende, es ist einfach nichts für mich. Ich habe jetzt mittlerweile auch diese zweite Geschichte. Also wenn ihr die deutsche Ausgabe euch kauft, habt ihr ja immer zwei US-Hefte im Prinzip drin. Und am Ende ist dann noch einmal dieses, jetzt muss ich selber nochmal aufschlagen, Infinity the Hunt von Matt Kind. Und irgendwie, ich habe es gelesen jetzt auch diesmal, es ist nichts für mich. Ich weiß nicht, ich habe schon im Vorfeld zu Helge gesagt, es ist, für mich wirkt es eher so ein bisschen wie so Teenie-Comic. Also es ist auch nicht so detailreich gezeichnet. Die Dramaturgie, während am Anfang das nur so dieses Grundsetting dieses Wettstreits erklärt worden ist, geht's jetzt schon zur Sache, aber es packt mich nicht so. Ich lese es trotzdem weiter, weil es halt in diesem Heft mit drin ist, aber ist solo, einzeln, sorry, würde ich es mir nicht kaufen. Also ist eine nette Zugabe, aber ich wäre auch mit Infinity zufrieden gewesen, aber dann wären es halt deutlich weniger Seiten. Ich glaube, jetzt sind es ja, jetzt habe ich wieder, das nicht im Kopf, 60 oder 90 Seiten? Ich glaube, 60 Seiten.
Das so. Kann gut sein. Aber das hat ja auch mit der eigentlichen Geschichte nicht so viel zu tun.
Ne? Überhaupt nichts. Das ist so, egal, vollkommen losgelöst. Also ich weiß nicht, ob da irgendwann nochmal so ein Schnittpunkt kommt, aber bis jetzt ist es unabhängig davon. Aber wie gesagt, Infinity, die Serie, lohnt sich echt für alle, die gar nicht so Marvel-Fans sind oder so begeistert sind. Schönes Ding. Kann ich nur empfehlen.
Und du liest es auf Deutsch, ne?
Ich lese es auf Deutsch. Wie gesagt, ist es ja auch diese zwei Heftausgaben verbunden.
Genau.
Ist bei Panini erschienen, kostet 4,99 € pro Ausgabe, 60 Seiten jeden Monat einmal. Ist okay. Also muss ich sagen, habe ich nicht irgendwie das Gefühl, dass ich da jetzt übers Ohr gehauen worden bin. Wie gesagt. Und ich finde es erstaunlich, also wie hoch dieser redaktionelle Bearbeitungsteil ist. Also, dass da noch viel Textbonus ist. Ist sicherlich nicht auf jedermann, aber ich muss sagen, mir hat es gefallen und ich mag das grundsätzliche Design, diese Einführung immer noch so ein bisschen, dann nochmal so diese einzelnen Klassen, die da erklärt werden. Also hier in Heft 3 ist es Starband, die Illuminati nochmal, Kree und die Inhumans, obwohl ich sagen muss, ich kannte die Kree und alle anderen kann ich nicht. Also ich bin aber auch nicht der typische Marvel-Leser insofern. Sei es mir verziehen.
Na, vielleicht jetzt demnächst dann, ne? Vielleicht haben sie sich jetzt angefixt.
Immer mal. Ich glaube, ich suche mir, also weil du läufst halt Gefahr, das kriegst du ja auch dann mal höchstens über das Feedback von Amerika mit, wenn du diese Podcasts hörst, dass du dann schnell, also zig Heftserien irgendwie hast, um dann irgendwie so einen groben Überblick zu haben und dann lieber so eine Miniserien ab und zu hier und da, da habe ich, glaube ich, mehr davon.
Das ja, so mache ich cool. Das ja auch, genau. Wir werden ja demnächst mal auch Batman besprechen, dieses der Rat der Eulen oder so, ne? Da ist es ja auch so ähnlich. Das ist
genau.
So
eine. Dazu habe ich nachher noch was. Also wir könnt ja auch vorspulen. Wenn ihr auf comicreview.de geht oder auf huntingdowncomics.de, da seid ihr direkt bei den Ausgaben. Ausgabe 3 gibt es auch so eine Zeitlinie. Also wenn ihr nur bestimmte Teile dieses Podcasts hören wollt, dann guckt einfach mal auf die Seite, dann könnt ihr auch zum einen Fragen stellen an mich und Helge oder an Helge und mich. Und könnt auch direkt zu einzelnen Themen vorspringen oder Sachen überspringen, wenn ihr sagt, hey, ich wollte jetzt eigentlich zu dem Thema überhaupt nichts hören, dann könnt ihr auch einfach mal drüber gehen. Oder nochmal nachhören, soll ja auch möglich sein. Gut, dann soll es das erstmal so als kleines Recap gewesen sein. Kommen wir nochmal nach Frankreich. Da gibt es nicht nur guten Wein, sondern da gibt es auch eine Japan...
Gutes Baguette.
Ein gutes Baguette, was aber nur wieder mit Rotwein schmeckt. Bestes Ereignis immer ever. Aber es gibt halt auch Japan Expo, die dort stattgefunden hat, die, wenn ich deine Bilder mir so angeguckt habe, also ein Grund mehr, Helge auch auf Facebook zu folgen, beziehungsweise Comic Review hat auch eine extra Seite, findet ihr aber alle Links entsprechend im Podcast, beziehungsweise auf der Seite von Comic Review. Du warst dort, riesengroßes Ereignis, gefühlt unwesentlich größer als Erlangen?
Viel, viel größer. Also das ist wirklich extrem gewesen, ja. Also es ist auf jeden Fall die größte Manga-Messe Europas, so viel weiß ich. Also irgendwo schwebte eine Nummer rum von 2 Millionen Besuchern, aber da muss ich irgendwas falsch verstanden haben. Also so gut ist mein Französisch dann wahrscheinlich doch nicht. Ich denke mal, so viele können es dann doch nicht gewesen sein. Es waren zwar 5 Tage, aber also man muss sich das vorstellen, riesige Messehallen und die sind dann auch von oben bis unten voll mit nicht nur Comics beziehungsweise Manga und Anime, sondern auch Videospiele, Cosplay natürlich, ganz viel auch Kampfkunst, also Schwertkämpfer, Bogenschützen irgendwie, da gab es sogar Wrestling-Turniere und so, dann natürlich japanisches Essen und Mode, Musik, da waren Bands und Auftritte, ne? Also es waren wirklich alle Aspekte Japans vertreten, also konnte man auch irgendwie an kleineren Ständen dann Teezeremonien und so beiwohnen.
Das hätte mich mal gereizt, ganz ehrlich. Ganz kurze Frage, diese Teezeremonien finde ich immer irgendwie in Japan traditionell ganz cool und auch dieses, wie heißt es, Matcha oder so ähnlich, so ein grünes Teepulver, was so aufgeschöpft wird, egal, ja. Wir schweifen ab. Eine Frage, das fiel mir auf, als du diese endlosen Bilder von deinem Signiertermin gezeichnet hattest. Also wie viele, ich sage jetzt einfach mal, Franzosen dort aufgetaucht sind an deinem Stand. Hattest du einen Dolmetscher dabei oder wie lief das ab? Oder auch dann dieser, wenn du was reingeschrieben hast, wie hast du das gemacht?
Naja, also ich hatte in der Schule Französisch, ich hatte sogar irgendwie Leistungskurs mal. Also es das heißt jetzt nicht so viel, weil irgendwie dadurch, dass man es nie spricht, vergisst man es auch sehr.
Ich wollte sagen, das ist wie bei mir. Ich hatte, glaube ich, 7 oder 8 Jahre Russisch und frag mich nichts.
Genau.
Frag mich nichts.
Genau, 7 Jahre Französisch hatte ich auch, exakt. Und wobei ich hatte wirklich probiert, ein bisschen was zu sagen und die waren auch immer sehr dankbar. Also es ist schon so, dass viele Franzosen nicht Englisch sprechen oder vielleicht sich auch einfach nicht trauen oder keinen Bock haben. Und so habe ich halt immer so ein paar, also es hat schon ganz gut geklappt, so ein paar Standards halt runter zu rasseln. Aber ansonsten habe ich ja auch vor allem rein gezeichnet. Und gerade, also bei den Namen oder so, mussten sie mir die dann immer buchstabieren, weil das ist dann doch sehr kompliziert zum Teil. Ja, aber also es war insgesamt schon eine relativ erfolgreiche Geschichte, wobei man ganz klar sagen muss, dass natürlich Alisic da schon eher eine Art Nischentitel ist. Es ist ja halt einfach erstens kein Manga so und und zweitens auch einfach zum Beispiel dieser in Frankreich wird es ja als Hardcover verlegt. Und das ist für viele auch schon, sieht ja cool aus, 15 Euro, na, dann kaufe ich mir lieber 2 andere Mangas. Ne?
Ist es da schon größer? Also das wirkte auf den Bildern, war das geringfügig größer, das Format, oder täuschte das?
Genau, ist um einiges größer. Also nicht wirklich DIN A4, aber es ist größer und also eigentlich es wirkt viel, viel schöner, aber man sieht auch wieder, dass Carlsen auch viel richtig gemacht hat, indem sie einfach den Preis so niedrig gehalten haben und das Format halt so, dass es auch bei den Mangas zugestellt werden kann irgendwie. Also man kann auch schon verstehen, dass es einfach so, sich mal ein Heft zu kaufen für 8 Euro ist halt was anderes, als sich so ein Buch irgendwie für 15, ne?
Also man weiß, was man bekommt. Ich denke mal, also die Einstiegshürde ist vielleicht bei Carlsen dann geringer. Da sagt man sich, na gut, wenn hier die Typen von dem Podcast das empfehlen, dann kaufe ich es doch mal. Außer es kostet dann vielleicht doch zu viel, wo ich mir sage, lass mich es erstmal. Also, aber es wirkte halt wertiger. Also du hattest wirklich ein schönes Hardcover, es sah groß aus. Wie sieht es mit deinem Artwork aus? Bist du mit dem zufrieden? Also gut, das frage ich jetzt, aber...
Du meinst jetzt in der französischen Ausgabe?
Genau, also in der wenn das, dass es größer geworden ist? Oder würdest du sagen...
Es ist viel besser natürlich. Also auch viel besser präsentiert. Ne? Die haben ja also nicht nur ein Hardcover, sondern die haben dann auch noch so ein Spotlack drauf. Also da gibt es zum Beispiel bei Ausgabe 2 sind dann so eine Geister noch im Hintergrund und Schneeflocken, die man halt nur unter bestimmten Winkeln halt sieht, so glänzend. Genau, und dann noch gibt es halt auch noch so Silberfolie. Also es sieht richtig toll aus.
Also würde es sich für Fans von Alisic lohnen, auch eine französische Ausgabe mal zu ordern. für den Fall, dass sie Französisch sprechen.
Ja, eigentlich schon, würdest auf jeden empfehlen. Fall. Also es ist schon eine tolle Sache, ja.
Na, vielleicht verlinke ich es mal im Beitrag. Ich gucke mal nachher auf Amazon, den Händler deines Vertrauens, ob es da die französische Ausgabe gibt.
Ja, und was auch sehr toll war bei der Japan Expo, da wir haben so ein paar Interviews gehabt. Das ist allgemein immer sehr cool, wenn man da durch die Messehallen geht und so in so eine extra Interviewräume gebracht wird. Und ich muss sagen, die französische Presse, die nimmt anscheinend das halt auch sehr ernst, sage ich jetzt einfach mal. Also es ist irgendwie, man fühlt sich ein bisschen, wie soll ich sagen, also die Fragen, die sie gestellt haben und was da alles reininterpretiert wurde in das Buch und so, das war einfach so gut vorbereitet und das war, also fühlt man sich schon kurz wie so ein Star, wenn man dann, wenn man da bei so ein Interviews ist. War irgendwie toll.
Das darf man dann auch sicherlich. Also das soll auch Spaß machen. Sowas. Aber ich fand es schön, also ich fand das interessant zu sehen und hatte mir nur so als nur rudimentär verstehend und sprechend Französischen überlegt, wie das dann ist, so als deutscher Comic-Künstler in Frankreich und sah halt trotzdem lustig aus und alle waren zufrieden, alle hatten gelächelt und waren glücklich und kamen cool rüber. Eine Frage noch, die viel, viel wichtiger ist, ich hatte es auf einem deiner Bilder unterm Eiffelturm gesehen, du hattest ein cooles T-Shirt mit deinen Tourdaten drauf.
Ja.
Hat mir sehr gut gefallen, die Frage, wenn jetzt ein Fan das haben wollte, könnte man das bei dir auch bestellen oder ist das wirklich eine limitierte Einzel-Unikal-Sonder- Edition.
Ja, also wir haben es wirklich nur zweimal herstellen lassen für diese Events, auf die wir jetzt demnächst gehen, aber natürlich könnte man wahrscheinlich auch irgendwie nochmal eins nachmachen lassen. Muss man dann mal sehen.
Also guckt einfach mal bei Helge vorbei in seine Fotogalerie, dann werdet ihr das finden. Das war ein einzelnes Bild, ne, irgendwie in deiner Galerie, glaube ich.
Genau, ja. Ich glaube, das Startbild oder so. Genau, ich will auch jetzt gar nicht so viel mehr über die Japan Expo sprechen, sondern ich wollte nochmal ein bisschen über die Stadt sprechen, ein bisschen Werbung für die Stadt machen. Also es ist ein Comic-Podcast, wir bleiben natürlich beim Thema Comic, aber eine Sache, die wirklich genial an Paris ist, also nochmal kurz in eigener Sache, ich werde dort in einer Ausstellung, in einer Galerie, Alüdik heißt die, werde ich Ende November bis Mitte November auch eine Ausstellung haben. Ende Oktober bis November. Ich weiß jetzt, ich habe vielleicht gerade was falsch gesagt, aber vielleicht verlinken wir das auch nochmal. Da gibt's eine Alisic-Ausstellung mit irgendwie auch Originalen. Ich mache dafür extra so ein paar Acrylbilder auch auf Leinwand und so. Und zusammen mit einem, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, so einen brasilianischen Zeichner, der auch für Marvel und so arbeitet, echt ein total cooler Zeichner auch. Und diese Galerie, die habe ich dann in dem gleich auch mal besucht, weil ich eh in der Stadt war. Und zu der Zeit gab es da eine Ausstellung über so Animations, also sind irgendwie Disney-Animationskünstlerinnen gewesen, die dort ausgestellt haben. Und das waren wirklich total geniale Bilder. Und allgemein diese Galerie, die hat, wenn man hier mal so auf der Website guckt, wer da schon alles ausgestellt hat, also da waren Möbius-Sachen, Giga-Sachen zu Futurama, zu Captain America, zu Star Wars, zu Tomb Raider. Also alles, was in so spielmäßig, comic-mäßig, popkulturmäßig irgendwie mit Zeichnungen zu tun hat, hat da schon fast ausgestellt. Und das ist wirklich eine totale Empfehlung. Und diese gleichen Leute, die diese Galerie machen, die haben jetzt vor 4 Monaten haben die ein Museum gegründet, auch in Paris. Das heißt Art Ludique. Also eigentlich ist es, glaube ich, so eine Art Wortgag oder sowas, weil die Art Ludique Galerie, die wird halt nur anders geschrieben, aber es wird eigentlich alles gleich ausgesprochen. Und jedenfalls dort war ich dann auch und da ist gerade eine Marvel Superhelden-Ausstellung. Und die war so genial. Also es zählt, glaube ich, wirklich zum Besten, was ich bisher so in Museen oder überhaupt in Ausstellungen gesehen habe. Und da muss man natürlich sagen, dass man in Berlin natürlich schon ganz schön verwöhnt ist. Aber was die da alles an Originalen angeschleppt haben, also da sind halt lauter Originalseiten, also von, weiß ich nicht, Jack Kirby bis Todd McFarlane oder so, ne? Alles Originalseiten, dann viele so auch Farbcover, zum Beispiel von Alex Ross, kennst du den bestimmt, ne?
Ja, ja, vom Namen her. Also ich habe auch, glaube ich, ein paar Bilder gerade vom Kopf, im Kopf. Ja, ja.
Genau, der macht so eine Farbcover immer mit so Wasserfarben, total tolle Sachen. Und es gibt auch noch so zum Beispiel Konzeptart zu den Marvel-Kinofilmen wie Thor und Captain America. Und da werden auch Masken oder Modelle und Waffen und sowas ausgestellt. Weiß nicht, so eine vom Frostgiganten oder so irgendwelche keine Ahnung, so Konzeptsachen und so. Das ist also richtig cool. Außerdem noch so Interviews in Filmform. Ja, und ich glaube, das ist noch bis Oktober. Also wenn ihr irgendwie in die Stadt mal kommt, dann müsst ihr auf jeden Fall euch diese Galerie und auch das Museum mal geben. Ja, und ab Oktober ist dann die nächste Ausstellung. Das ist dann Studio Ghibli. Also dieses Studio, was zum Beispiel Prinzessin Mononoke gemacht hat. Ja, wahrscheinlich auch sehr sehenswert. Und da wäre doch meine Empfehlung natürlich im Oktober dann auf meine Ausstellung und dann gleich noch dieses Museum mitmachen.
Klingt spannend. Also Paris ist ja auch noch nicht so weit weg. Gibt immer mal ein paar günstige Billigflüge oder mit einem Bus. Na, Bus muss nicht sein. Wenn schon, fliegen
wahrscheinlich. 20 Stunden.
Nee, aber das klingt spannend. Und ist das eigentlich dann so ein Museum, Ausstellung, Galerie, die sich immer so diesem Thema Comic verschreibt? Oder ist das nur gerade Zufall, dass das irgendwie gerade so viel auf einmal en bloc ist?
Nee, genau das ist es ja. Also diese Galerie gibt's halt schon länger und die machen das schon seit einigen Jahren, dass sie, wie ich schon aufgezählt habe, ich kann jetzt noch mal kurz ein paar Namen hier, also Disney-Sachen, dann gibt's hier Benjamin heißt der eine, hier sieht Iron Man Sachen, Glenn Keane, Stan Lee, Nightmare Before Christmas, also alles, was Rang und Namen hat, wirklich. Pirates of the Caribbean und Powerpuff Girls, also auch immer zu Filmen und so, die Konzepte und die Künstler dahinter werden dort immer beleuchtet. Die Galerie ist allerdings halt nur 2 Räume groß und die war halt so erfolgreich und da haben die halt noch ein Museum gegründet und das ist halt jetzt wirklich in so einem Gebäude, so ein Riesentrakt, also das hat gar kein Ende genommen. Da kann man richtig Stunden zubringen und die haben sich auch komplett dem Comic und vor allem dieser bestimmten Art von Comic, also irgendwie moderne Comics oder Sachen, so Kunst hinter Film oder Animationsfilm. Ne?
Jetzt letzte Frage, wie kam es dazu, dass Sie dich angesprochen haben und gesagt, wir werden gerne auch Original oder Artwork von dir ausstellen, der Verlag in Frankreich, oder kamst du irgendwie auf der Messe ins Gespräch mit den Galeristen?
Nee, das ist schon länger geplant, genau. Also ich glaube, die haben wahrscheinlich entweder so ein bisschen Kontakt auch zu dem Verlag oder einfach, weil sie gesehen haben, okay, hier kommt ein neues Comic in Frankreich raus, wo der Stil jetzt irgendwie in die Galerie passen würde oder so. Ja, und dann hatte sie mich halt angeschrieben und dann haben wir das für Ende Oktober halt ausgemacht.
Ich find's cool. Du kannst ja vielleicht für diejenigen, die nicht nach Paris, Frankreich fahren, fliegen können, vielleicht mal von diesen größeren, ich sag jetzt mal Gemälden, die du dann extra für anfertigst, also dieses Artwork, vielleicht nochmal ein paar Fotos auf deiner Seite online stellen. Wäre interessant, das mal zu sehen. Dann
ja, auf jeden Fall.
Hat zwar nicht den gleichen Charme, wie man es im Original sieht. Bist du schon fleißig am Malern, am Zeichnen? Ja.
Genau, schon alles weiß gestrichen hier. Nee, ich habe tatsächlich so 6 oder 7 habe ich, glaube ich, Fertigbilder, aber es sollen natürlich auch einfach Originale aus dem Comic noch ausgestellt werden, also die Bleistiftskizzen und so und wahrscheinlich werden auch einige Digitaldrucke noch gemacht. Ich bin dabei. Aber also nochmal, es geht jetzt nicht nur um die Galerie, sondern also gerade auch das Museum, das ist einfach so toll, da kann man leider, konnte ich da jetzt auch keine Fotos machen, aber vielleicht können wir das ja auch nochmal verlinken, das müsst ihr euch unbedingt einfach mal ansehen, auch das Gebäude ist total sehenswert. Also ich habe wirklich gestaunt und bin echt ein bisschen traurig, dass wir so eine Sache nicht in Berlin haben. Also ich würde wirklich zu jeder Ausstellung und zu jeder Eröffnung da hingehen. Wirklich
wir eine machen tolle das Sache. So. Wir verlinken das entsprechend und vielleicht war der ein oder andere Hörer ja auch schon mal dort unterwegs und kennt die Ausstellung und kann dann vielleicht bestätigen und nochmal sagen, genau das war. Also hat sich gelohnt, der Ausflug nach Paris.
Total.
Das freut
mich. Richtig toll.
Gut, ja. Bevor wir dann zum Hörerfeedback kommen, denn wie gesagt, es gibt mittlerweile ganz reichliches Feedback. Ihr könnt natürlich auch weiterhin Fragen stellen. Wir werden dann versuchen, wenn es sich wieder so ein bisschen antürmt wie dieses Mal, vielleicht dann lieber eine kleine Extra-Folge zu machen, wo dann vielleicht weniger Comics drin sind, aber dann vielleicht auch nochmal die Hörer zu Wort kommen. Und es soll natürlich nicht ganz ohne Comics abgehen und ich habe noch eine kleine Sache ausgesucht, weil ich weiß nicht, in einer unserer Kommentare war ja immer diese Frage hier, ich bin Student und das Budget ist tight und sowas und deswegen habe ich eine coole Sache und ich glaube, da ist Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Auch wieder Panini erschienen, 5,99 €, steht auch wieder eine 1 drauf, aber ich glaube, das ist ein One-Shot, weil das steht, glaube ich, auch irgendwo so. Ich weiß nicht, warum die immer auch diese One-Shots mit 1 da deklarieren oder ob das für One-Shot steht, ich weiß es nicht. Jedenfalls gerade, ich glaube, relativ frisch, also hier steht Juli 2014, Forever Evil Special. Wie gesagt, vergebt's mir, wir lesen zwar dieses Rad der Eulen und, also wir sind dabei, also ich bin dabei, Helga hat's ja schon gelesen und bin da nicht ganz so sattelfest und das sind aber 4 kleine Kurzgeschichten, so eben auch 4 One-Shots, und ich war begeistert und ich hatte mir eigentlich nur aus einem Grund gekauft, und da seht ihr mal, wie Namen ziehen können, denn die 4 Geschichten, die in diesem kleinen Heftchen vereint sind, immerhin 100 Seiten, steht auch ganz groß drauf, sind 4 Charaktere aus dem Universum, also DC-Universum, zum einen der Joker, der Riddler, der Penguin und Bane, und die Story um den Riddler, die hat kein geringerer geschrieben als Scott Snyder, obwohl da Scott Snyder und Ray Fawkes steht, wobei Ray Fawkes auch der grundsätzliche Autor ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Scott Snyder hier nur mit aufgeführt ist, weil er eben gerade an Batman, also in dieser Geschichte geschrieben hat oder noch schreibt, bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Und aber es ist noch ein zweiter drin, der ja auch unbedingt zu empfehlen ist, nämlich der Vater wäre Joey Kubert und Andy Kubert, und der Zeichner ist Andy Clark, aber jedenfalls Andy Kubert ist für mich zumindest so einer, der schreibt sehr emotionale Geschichten, und in dem Fall ist es auch so. Joker ist von Andy Kubert geschrieben, sehr dunkel, sehr düster, also ein beeindruckendes Artwork auch, also Andy Clark war mir so gar nicht so bewusst, aber der passt wirklich perfekt hier hin, und die Geschichte um Joker spielt auch so ein bisschen aus seiner Kindheit, man könnte sagen, so ein Prequel könnte man fast behaupten, und also sehr emotional. Von der Seite habe ich diesen Joker überhaupt noch nicht erlebt, so war er mir gar nicht bewusst, und das reizt mich, also eben Joker als Kind zu sehen und dann zu gucken, wie er sich entwickelt und dass er hier eine gewisse Affinität zu einer anderen Figur aufbaut, und dann passiert da was, wie es bei diesen Comics halt immer so ist. Also Joker kann ich wirklich empfehlen.
Wie immer sind die Probleme in der Kindheit begründet, anscheinend auch bei Joker, ne?
Ja, muss wohl sein, ne? Also der moderne Psychologe würde sagen, es ist alles irgendwie, kommt aus der Kindheit, nichts kommt später. Und also in dem Fall ist es wirklich so, also es ist echt brutal, auch wie er dann so diese weiße Gesichtsfarbe bekommt und sowas. Also nichts für schwache Nerven, will ich mal sagen. Nicht horrorlastig, aber irgendwie sehr, sehr düster. Dachte am Anfang, huiuiui. Dann, ich hatte es schon gesagt, die zweite ist der Riddler, Edward Nigma, also der Riddler, die Figur, dringt in diesen Tower von Batman ein, und da war ich wieder überrascht. Irgendwie muss wohl Batman momentan in diesem DC-Universum gerade nicht da sein oder irgendwie abhandengekommen sein, und auch hier wird das interessant aufgebereitet, die Geschichte. Man hat so einen kleinen Rückblick in dieses Arkham Asylum, als dort der Riddler einsaß, und das wird wieder aufgegriffen, und dieser Riddler steigt halt in diesen, wie so, man könnte fast wie eines dieser Ocean's 11 Filme, schaltet alle Sicherheitssysteme aus, ist halt ziemlich cool gemacht und löst dann auch immer kleinere Problemchen, erzählt seine Rätsel, am Anfang dachte ich mal, hoffentlich erklären die irgendwann mal auf, um was es denn da geht. Ja, also wenn ihr diese Rätsel lest, könnt ihr gleichzeitig mit versuchen, es zu raten. Mir ist es, glaube ich, nicht gelungen, ein einziges zu lösen, aber es wird aufgeklärt, und es wird eindeutig aufgeklärt. Dann gibt es noch eine Geschichte, ich mache es relativ schnell, von Autor Frank Thierry, gezeichnet von Christian Deuce, sagen mir beide Namen nix, und die behandelt den Pinguin, also die Figur des Pinguins, Pinguin, wobei ich immer sagen muss, für mich ist immer noch, habe ich den Namen vergessen, wie heißt der kleine Digger?
Danny DeVito.
Genau, Danny DeVito ist immer noch irgendwie so die Figur, die ich mit dem Pinguin in Verbindung setze, aber die ist auch...
Musste ich auch sofort dran denken.
Ja, genau, gerade, und die Figur sieht auch ein bisschen so ausgezeichnet. Ich glaube, der hat diese Figur schon sehr cool geprägt, und auch hier ist es wieder so losgelöst an sich, also man kann alle 4 Geschichten wirklich ohne Bedenken lesen, man hat Spaß, hat so kleine Sachen eben wie, der Batman ist irgendwie nicht da, ist nicht in der Stadt, oder was hat denn der Riddler damals gemacht, und da steht bei einer Geschichte, steht auch da, könnt ihr weiterlesen in der und der Ausgabe, aber muss man auch nicht. Also in sich sehr geschlossen, der Pinguin, da hatte ich letztens erst einen Podcast gehört, eine Figur, die in Amerika gar nicht so populär ist, deswegen hat sie auch keine eigene Heftserie, taucht halt in diesen One-Shots vielleicht mal auf. Wenn ich die lese, kann ich es nicht verstehen, denn ist interessant gestaltet und sehr brutal. Also das ist sowieso so ein Merkmal dieser Heftserie, 100 Seiten, sehr, sehr düsterer. Sind halt nur die Bösewichte, nur die Schurken, und die leben ihre dunkle Seite aus. Letztes kleines Heftchen quasi in diesem gesammelten Einheft Panini, also dieses Forever Evil Special, ist Bane, und da hatte ich Helge im Vorfeld auch schon gefragt, war mir überhaupt nicht bekannt, die Figur, sorry, Bane, Helge ist wer, was?
Genau, also am bekanntesten ist er wahrscheinlich jetzt gerade durch den Kinofilm geworden, dieses Dark Knight Rises, da ist dieser Gegenspieler, aber eigentlich kennt man ihn vor allem, weil er Batman in einem Heft mal den Rücken gebrochen hat. Also es ist eigentlich so einer der Helden, oder der Helden, sage ich schon, der Superschurken, die es mit ihm aufnehmen können. So.
Aha. Und geschrieben auch hier Peter G. Tomasi und gezeichnet von Graham Nolan, sagt mir beides nichts, ist so für mich auch die schwächste Geschichte. Ist jetzt vielleicht übertrieben, aber hat mich nicht ganz so gereizt, vielleicht weil ich die Figur auch nicht kenne, ist auch wieder so ein kleiner Rückblick und dieser Bane ist wo, also von, ja, der Schlimmste von allen in diesem Heft, also er ist schon echt der Fieseste und kennt da keine Skrupel und das ist aber auch die einzige Geschichte am Ende, wo man merkt, also die ist noch nicht so ganz zu Ende erzählt und da steht dann auch, geht weiter in Batman Sonderband 44, Forever Evil, Arkham War, wobei es mir ehrlich gesagt auch Lust gemacht hat, da weiterzulesen, auch wenn ich die als schwächste Geschichte fand, es war irgendwie interessant gemacht und aber vielleicht liegt es auch daran begründet, dass ich die Figur nicht kenne. Also ich muss sagen, also wie gesagt, wer mal in dieses grundsätzliche Universum reinschauen will, sei diese One-Shot-Serie mit den unterschiedlichsten Charakteren wirklich wärmstens ins Herz gelegt, für nicht ganz 6 Euro, 100 Seiten, sehr abwechslungsreich, viele Autoren und dann kann man vielleicht mal gucken, ob irgendeines dieser Universen was für einen ist. So, das ist meine kleine Heftempfehlung. Man kann zu diesen Heften doch erstaunlich viel sagen dann immer am Ende. Tja.
Sind ja auch 4 Geschichten immerhin. Also das Ding heißt, das heißt Forever Evil, ja?
Genau, Forever Evil, Special Batman, ganz groß. Ich werde es auch verlinken, also für alle, die dann genau wissen wollen, was es ist, guckt dann einfach auf entweder huntingdowncomics.de die dritte Ausgabe oder einfach Comic Review, genau, dort auch die dritte Ausgabe von Huntingdown Comics und dann ist es auch nochmal alles genau beschrieben, wie es genau konkret heißt. Also ich finde es halt auch immer, für mich sind immer so eine Hefte auch interessant, nicht mal, weil ich jetzt unbedingt das immer alles weiterlesen will, aber zum einen, weil du auch diese unterschiedlichen Schreibstile siehst, die unterschiedlichen Zeichenstile und wie sich sowas entwickelt und du auch, also ich öfter mal neue Figuren entdecke, wo ich sage, wie diesen Bane, gut, bin ich vielleicht auch ein bisschen blind auf dem Auge, aber kann dich überhaupt nicht oder auch so diese Facetten von diesem Pinguin, einer Figur, die halt nicht so oft auftaucht, macht schon echt Spaß. Und dann
ja, man hat einfach mal einen Einblick, ne?
Genau.
So, was geht ab im Marvel-Universum.
Und es ist nicht so, dass man es dann gelesen hat und sagt, oh, weißt du, irgendwie 6 Euro umsonst rausgegeben. Nö, das ist wirklich so, dass man sagt, schön und man hat die Möglichkeit weiterzulesen. Wenn man das will, muss es aber nicht. Und das ist immer sehr angenehm. Gut, dann kommen wir auch direkt zum Hörerfeedback und Helge hat einiges rausgeschrieben, beziehungsweise wir haben uns einiges notiert und werden da mal versuchen, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Eine Sache, die werde ich gleich mal ins Feld führen. Einer unserer Leser, ich hoffe, du hast den Namen bei der Hand, ich habe es nämlich gerade nicht, hatte gefragt, dass es in einem der Alisik-Bände ein Panel gibt, wo nochmal so ein, wie ein Fenster drum herum ist, um eines dieser
Panel. Ja, ich habe das Panel.
Und jetzt,
genau, und zwar ist
warte, Benny. Warte ganz, genau, erzähl du.
Ich wollte nur sagen, es ist Benny.
Okay, und fand ich eine interessante Frage und war mir beim, also ich hatte es auch schon länger gelesen, gar nicht so bewusst, habe dann aufgeschlagen und dachte mir, hey, tatsächlich, da ist ein Rahmen um eine Figur und jetzt mal meine Interpretation, ohne dass ich weiß, warum dieser Rahmen ist. Also es kann natürlich durchaus ein Fehler von Helge gewesen sein, was ich aber eigentlich nicht glaube, obwohl es immer wieder mal passiert, dass halt Comics auch Fehler aufweisen. Für mich ist es eher nochmal so eine interessante Art, den Fokus auf diese Figur in diesem Rahmen zu lenken. Deswegen glaube ich, ist es kein Fehler, sondern ist bewusst so gemacht und war einfach so nochmal, ja, dieses Gesichtsfeld eingeengt auf diesen Charakter in diesem Rahmen. So, und jetzt darfst du sagen, hey Daniel, nee, ich war einfach zu schnell beim Rausgeben der Printdatei oder?
Ist genau richtig. Hast du genau richtig erkannt. Also es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, manche von meinen Panels, wer das Buch kennt, der wird es bestätigen können, sind halt sehr so detailverliebt oder beziehungsweise da passiert halt relativ viel drauf und da muss man dann manchmal einfach nochmal den Fokus auf etwas legen, was vielleicht später nochmal wichtig werden könnte. Also als Beispiel ist hier zum Beispiel der Ruben, der blinde Junge, der einfach schon mal vorher auftaucht, aber den man so einfach nur als Nebenfigur vielleicht sehen würde und dadurch, dass ich den umrahmt habe, sollte es einfach nochmal zeigen, okay, diese Figur ist irgendwie wichtig oder merkt euch den mal oder so. Ne? Oder eine andere Sache ist auch, es gibt ein Panel, auf dem habe ich Also der Hintergrund bleibt gleich und ich habe aber dreimal die sich begegnenden Figuren gemalt. Also Alisic neben dem Skelett Frings, was die Straße langläuft. Und da soll der Rahmen eigentlich auch nochmal so darstellen, dass irgendwie Zeit vergeht. Also dass keiner denkt, huch, die sind jetzt irgendwie geklont worden, sondern es ist so, das sind eigentlich drei Panel und nicht nur eins. Das habe ich mir aus so einem amerikanischen Comic irgendwo, hatte ich das mal gesehen, habe ich mir da ein bisschen abgeguckt, weil ich das irgendwie eine recht clevere Art fand, das darzustellen, dass so Zeit vergeht.
Genau. Nee, finde ich auch. Also es ist halt immer, also das ist ja das Interessante, wenn man halt über die Zeit halt immer länger Comics liest, sieht man auch, wie unterschiedliche Autoren und Zeichner halt bestimmte Elemente so darstellen. Und da finde ich halt das schön, also wie du es gemacht hast, eben das auf die Weise die Vergänglichkeit oder die ablaufende Zeit darzustellen. Und ich weiß nicht, und ich finde es halt auch spannend, manchmal so neue Sachen zu entdecken. Also wenn Leute halt dann plötzlich was ganz Einfaches, also sich was ganz Neues einfallen lassen. Ich verrate noch nicht so viel, in der nächsten Ausgabe gibt es auch ein Heft, was ich dann vorstellen werde. Da wird auch mit der Zeit gespielt und das ist auch für mich also relativ neu. Also ich habe es so noch nicht gesehen, sagen wir mal so. Und ja, gehen wir beim nächsten Mal einfach drauf ein. So viel wird
verraten. Ja, und auch das Batman-Heft, was wir nächstes Mal vorstellen werden, da gibt es auch eine richtig geniale Idee, was Panelaufbau und so Zeit. Und ja, naja, wollen wir nicht zu viel verraten, aber da können wir nächstes Mal vielleicht auch nochmal drauf eingehen.
Genau,
aber wir können ja nochmal zu Bennys Leserbrief nochmal, der hatte noch ein paar andere Fragen, können wir auch nochmal ein bisschen genauer eingehen. Also das erste war, was mich natürlich gefreut hat, dass er sich Alisic aufgrund von deiner Schwärmerei zugelegt hat. Das ist natürlich super, scheint ihm auch gefallen zu haben.
Ich wollte gerade sagen, das ist immer das Wichtigste. Ich meine, das eine ist ja in Anführungszeichen wie so ein Marktschreier, den Leuten das alles zu empfehlen. Ja. Und dann bist du zu Hause und sagst, hier, das ist ein Messer, das wird nie stumpf. Und dann schneidest du einmal.
Dann bricht's ab.
Genau, es wird zwar nicht stumpf, aber es bricht ab. Nee, also das ist schon schön. Ihr könnt auch gerne reinschreiben, wenn ihr euch mal einen Comic gekauft habt, wo ich von geschwärmt habe und ihr habt es dann überhaupt nicht gemocht. Das ist vollkommen okay, dann schreibt's rein. Genau wie bei Lescheks Flug, Ausgabe 85 von Comic Review. Mir hat es sehr gut gefallen und ein anderer Hörer hatte es sich auch gekauft und las. Und also hat ihm halt auch gefallen, aber er war nicht ganz so hin und weg wie ich. Er hat dann noch so ein paar Einschränkungen gemacht. Also das ist vollkommen in Ordnung und hilft vielleicht, also hilft den Autoren für das Comic nicht mehr, aber man hat so nochmal so ein Feedback, was man vielleicht anders machen kann. Aber ich glaube, bei Comics ist es halt auch häufig so, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Helge, zum einen, sage ich mal, wie der Erfahrungshorizont ist, zum einen, wie man selber auch, man kann ja auch aus einer Geschichte, die vielleicht oberflächlich nicht viel hergibt, trotzdem, wenn man mitdenkt, viel reininterpretieren und das ist vielleicht wie bei jedem Buch, also das ist mal so, also.
Und das ist bei Comics ja auch ziemlich oft der Fall, weil die einfach oft einfach auch nicht den Umfang haben und man viel zwischen den einzelnen Panels oder ich sag mal zwischen den Zeilen auch dazu lesen muss. Das gehört schon dazu. Okay, wir kommen mal nochmal zu der nächsten Frage oder besser gesagt Anmerkung von Benny. Er hat die Idee gehabt, man könnte ja auch den Podcast immer so eine Art Thema so thematisch irgendwie gestalten, dass man zum Beispiel sagt, es geht um einen bestimmten Autoren oder um ein bestimmtes Genre oder so. Und da hatte ich auch schon mal mit Daniel drüber nachgedacht und vielleicht machen wir das demnächst auch mal. Das ist echt eine ganz gute Idee eigentlich, ne?
Im Prinzip schon, aber das Problem ist einfach bei uns beiden, wir müssten dann wahrscheinlich, also sowas müssten wir halt ein bisschen länger vorbereiten einfach, weil wir dann auch viel lesen müssen, weil wir nicht alles halt gelesen haben und so lesen wir oder besprechen wir halt Comics, die wir eh schon gelesen haben oder die vielleicht nicht so unheimlich zeitaufwendig sind, einfach in der Vorbereitung, weil ne, wir beide haben alle noch ein Leben irgendwie nebenher und deswegen. Aber trotzdem, die Idee an sich ist nicht schlecht und Vorschläge, wenn ihr sagt, hier aus der Reihe oder aus dem von dem Autor hätte ich ganz gerne mal ein paar Empfehlungen, habe ich noch nie was gelesen. Vielleicht kann man das ja mal so angehen.
Ja, also wenn man zum Beispiel sagen würde, wir machen jetzt ein Special über Superman und dann, der ist jetzt gerade 75 Jahre alt geworden, dann müsste man erstmal eigentlich, damit man so ein bisschen wenigstens sich auskennt, müsste man erstmal aus jedem Jahrzehnt ein, zwei Hefte lesen oder so. Ja, sowas können wir natürlich jetzt auch nicht wirklich leisten oder so, aber vielleicht werden wir sowas in der Art mal machen. Und dann gab es noch eine Frage von ihm, und zwar, ob wir dieses Locke und Key oder Locky und Key von Joe Hill
oder Lock and Key.
Lock and Key vielleicht auch, ja, hört sich besser an, genau. ja, das ist ja von dem Sohn von Stephen King, von Joe Hill halt, und zusammen mit diesem Gabriel Rodriguez, ne? Und ich kenne es nicht, aber ich habe es die ganze Zeit immer auf dem Schirm gehabt, weil es wirklich, glaube ich, sehr, sehr gut sein soll.
Ich habe es dir auch schon mehrfach empfohlen und ich muss sagen, also für jeden, der es noch nicht kennt, das ist wirklich eine extrem tolle, ja, Fantasy-Geschichte mit einem sehr weiten Ideenuniversum. Also es geht um diese Schlüssel, die verschiedene Fähigkeiten haben, also wo man in den Kopf reinschauen kann, zum Beispiel Erinnerungen rausnehmen kann oder durch sich transformieren kann. Also ganz, ganz viel und Joey Hill macht das schon klasse. Der ist ja auch in diesem Horror angehauchten Genre tätig mit Kurzgeschichten und Romanen und Gabriel Rodriguez ist halt eigentlich oder war Architekt und da sieht man seine Zeichnungen auch an und wenn man sich diese Bücher und Hardcover-Ausgaben dann holt, dass dann auch viele, naja, technische Bauzeichnungen, also noch technische Zeichnungen mit drin sind. Also ich habe den letzten Teil, also das ist ja mittlerweile eine abgeschlossene Serie, leider immer noch zeitlich nicht geschafft zu lesen, aber die anderen wirklich verschlungen. Also wenn man einmal anfängt, denke ich mal, es gibt die wenigsten, die dann sagen, ich steige aus. Also es ist wirklich eine spannende Serie. Zeichenstil ist vielleicht, es ist interessant, ist cool, ist sehr detailreich an manchen Stellen, aber auch wiederum etwas anderes. Aber trotzdem, ich mag Gabriel Rodriguez sehr gerne und kann es wirklich nur empfehlen.
Ja, ich glaube, ich habe es ja jetzt noch nicht gelesen, aber diesen Zeichenstil, der war so ein bisschen ruppiger oder so, würde ich es vielleicht jetzt beschreiben. Obwohl,
ja,
jetzt sehe ich es gerade.
Naja,
sieht irgendwie cool aus, finde ich.
Das ist ja das. Also am Anfang dachte ich auch so, oh, ist ein bisschen nicht so mein Ding. Also so ein bisschen glattflächiger, ein bisschen grober vielleicht am Anfang. Und trotzdem, in diesem Groben ist dann trotzdem gerade so in diesen Details am Rande und diesen Zeichnungen von Brunnen oder von Häusern eine Detailfülle drin, die man auf den ersten Blick komischerweise übersieht oder gar nicht so wahrnimmt. Und das macht diesen Reiz aus, denke ich mal auch.
Cool. Muss ich mir auf jeden Fall mal durchlesen. Ja, kommen wir mal zum nächsten. Und zwar wäre das der Thomas. Und der hatte auch als Vorschlag, dass man einfach pro Folge vielleicht einen Klassiker bringt und dann jeder noch selbst ein paar andere Comics, die er gerade gelesen hat, vorstellt. Und so ähnlich haben wir es ja dann auch schon gemacht, zum Beispiel bei diesem From Hell, bei der From Hell-Ausgabe, ne?
Genau, das ist halt ein Klassiker schlechthin und da gibt's noch einige, die, also Klassiker, die man, wo man sagt, das sind so Meilensteine der Geschichte, aber es gibt halt auch trotzdem bei diesem Meilenstein immer mal ein paar, die, wo man sagt, sind vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß. Also da muss man sich dann ein bisschen mehr Zeit nehmen. Aber können wir wieder machen? Also werden wir einfach mal eine Liste, vielleicht eine interne Liste erstmal für Huntingtown Comics erstellen, was wir so als Klassiker sehen und was wir dann alles so vielleicht mal noch besprechen können und dann immer mal einen mit reinfügen und dann vielleicht auch das entsprechend so publik machen. Vielleicht auch eine Ausgabe vorher schon darauf hinweisen, hier wir werden jetzt den Klassiker besprechen in der nächsten Ausgabe. Was sind eure Gedanken darüber? Dann können wir das vielleicht mit einbinden.
Also was wir auf jeden Fall jetzt schon so machen, ist eigentlich, dass wir mindestens einen Comic immer beide lesen und die anderen halt so, was jeder halt gerade so kennt, dass halt immer eine Diskussion stattfindet, mindestens über das eine Heft und das andere eher Daniel mir vorstellt oder umgekehrt.
Hast du eigentlich mittlerweile zufällig mal eine Ausgabe von Caliban an die Hand gekriegt?
Noch nicht, aber das muss ich mir unbedingt kaufen. Das hatte sich so toll angehört letztes Mal.
Ist, glaube ich, auch. Also ich hatte mal geguckt, weil ich wissen wollte immer, auf wie viel Heft oder wie viel, was für ein Umfang das angelegt ist. Auf 6 oder 7 Hefte erstmal angelegt und bin ich auch gespannt. Also ich werde das weiterlesen. Mittlerweile sind, glaube ich, noch 2 oder 3. Also ich hatte die ersten 2 gelesen und glaube, die ersten 4 sind momentan, kann man kaufen. Und ich werde noch eine Ausgabe warten und dann kaufe ich mir wieder 3 am Stück, weil das ist wirklich auch so eine, wo man sagt, da möchte man ganz gerne weiterlesen. Also das ist sehr packend. Und wer jetzt nicht weiß, was Caliban ist, der sollte einfach nochmal in den letzten Huntingtown-Podcast-Ausgabe 2 reinschauen oder reinhören. Gibt es auch eine Timeline, könnt ihr euch nochmal anhören. Also das ist wirklich eine Empfehlung, die grandios ist, also die echt Spaß gemacht hat zu lesen.
Aber wenn es nur so 6 Bände sind, dann könnte man ja eigentlich auch wieder aufs Trade Paperback warten vielleicht. Aber gut, mal sehen, ob ich so lange durchhalte.
Wenn es rauskommt. Mittlerweile kommt zwar irgendwie alles auch als Trade Paperback raus, aber es gibt bei manchen, selbst in Amerika, einen langen Veröffentlichungsstopp irgendwie. Ich habe es manchmal schon erlebt, dachte mir, ja, kaufst du es auch dann als sicher Trade Paperback und dann hast du 2 Jahre gewartet, bis es irgendwann rauskam. Kann man auch warten, wenn man es wieder vergisst, freut man sich später mal, aber es ist trotzdem, manchmal ist es irgendwie, also nicht ganz klar, wie das ist, weil ich habe auch geguckt, also aus dem gleichen Grund wie du, dachte mir, ja, wenn es so abgeschlossen ist, wann kommt es raus und also für dieses Trade Paperback, habe aber nichts gefunden, also vermute ich mal, dass es wahrscheinlich nicht demnächst rauskommt.
Es dauert immer noch ein bisschen, hast du recht, ja. Gut, dann kommen wir mal zu Christian und zwar, wir hatten ja in einem der Hunting Down Comics Podcasts, hatten wir ein bisschen über den Gratis-Comic-Tag gesprochen. Und da ging es auch darum, ja, wie ihr diese ganze Geschichte findet. Und er hat jetzt noch als so eine kleine Anmerkung gebracht, naja, wie wäre es denn, wenn die Comicläden das ganze Jahr über die Gratis-Comics auslegen könnten oder zum Beispiel das Ganze als Leseprobe dann im Internet irgendwie veröffentlichen könnten? Und das ist eigentlich, also ich finde das eine coole Idee, aber ich kann auch verstehen, warum es nicht gemacht wird, weil ich glaube, es ist so ähnlich wie beim Sommerschlussverkauf oder sowas. Also man will halt ganz gezielt an einem Tag oder einfach die Medienaufmerksamkeit wirklich haben und dann sagen, hier, hallo, heute kommt alle in die Comicläden und dann auch mal so ein bisschen die Mainstream-Medien irgendwie abgreifen, ne? Oder was denkst du?
Ja, glaube ich auch. Also das ist halt dieser Hype dann auch. Es ist halt ein Tag, wo alles rauskommt. Und ich muss ja sagen, bei mir hat es ja zumindest dieses Jahr mit 2 oder mit 3, ich bin mir gar nicht sicher, Sachen auch geklappt, die ich mir dann wirklich dann auch anschließend halt auch weitergelesen habe und angenommen habe. Denn also bei Christian hat ja auch das entsprechend, wir hatten es ja empfohlen, beziehungsweise im letzten Podcast empfohlen, dieses, das habe ich vergessen, wie es hieß. Clash on Titan? Nee, nicht Clash
on
Titan.
Attack on Titan.
Attack on Titan. Und er hat dann auch noch ein zweites empfohlen, was eben nicht über diese Leseprobe dabei war. I'm a Hero. Er meint, das wäre wohl das bessere The Walking Dead. Und also ich hab's da, ich hab's noch nicht gelesen und vielleicht schaffe ich es bis zum nächsten Mal, dass man da nochmal reingucken, weil es ist auch so ein Manga-Mini.
Ah, du hast es auch schon gekauft, ja?
Ja, ich hab's da, aber ich hab's noch nicht gelesen. Deswegen habe ich es auch noch nicht in unsere interne Liste als möglichen Kandidaten reingenommen.
Okay, ich werde es mir auf jeden Fall auch besorgen. Das hört sich sehr, sehr gut an, ja.
Weil ich mag halt, also ich mag The Walking Dead und ich habe ja jetzt retrospektivisch betrachtet schon wieder vor kurzem auch aus dem Crosscult Verlag dieses als die Zombies die Welt auffraßen gelesen und ich mag sowas und ich mag auch hier und da eben diesen Horror Schinkenkram, sag ich jetzt mal so, mit einem interessanten Twist und I'm a Hero klang zumindest so wie er es angekündigt hat, irgendwie spannend und ich muss sagen, bei The Walking Dead lese ich immer noch und habe aber die letzten 2 Trade Paperbacks noch irgendwie im Schrank stehen, hab's noch nicht weiter gelesen.
Ich kaufe mir da immer diese Omni-Ausgaben mit über 1000 Seiten. Da gibt es jetzt die zweite.
Ich wollte gerade sagen, hatte ich mir die erste gekauft. Das war's. Ich habe erst mal so ein Trade Paperback gekauft. Also sogar zweimal. Einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch, warum auch immer, ich weiß nicht. Und dann diese Omnibus-Ausgabe. Und dann hatte ich geguckt, ob die zweite rauskommt. Und das dauert aber irgendwie so ewig lange. Und da dachte ich mir, komm, kaufst du doch lieber ein Trade Paperback. Und seitdem lese ich es halt, habe ich es halt relativ zeitnah gelesen.
Ich glaube, man muss wirklich 2 Jahre warten oder so, bis eine neue 1000 Seiten Ausgabe kommt.
Aber selbst dieses Riesending liest sich flüssig, ne? Also es geht ruckzuck. Also da war ich überrascht. Das habe ich in einer halben Woche oder einer Woche durchgelesen. Also das.
Ja, ich denke auch.
Da denkt man auch irgendwie, man denkt so, ja, nee, lies und zack, bist du durch. Weil wir es, du hast ja Fabian oder Fabi hat es dir ja kurz mal angesprochen, dieses, was er noch gefragt hatte, 100 Bullets von Brian Azzarello, glaube ich. Hast du das gelesen? Ich weiß, dass ich bei mir im Schrank Trade Paperback erste Ausgabe gelesen habe, denn es geht ja doch um 100 Kugeln, die, ich weiß gar nicht, wie das war, die Grundstory. Also ich glaube, er will sich irgendwie rächen mit 100 Kugeln und deswegen ist diese ganze Geschichte auch auf 100 Hefte angelegt. Fand diesen Gedanken eigentlich spannend.
Gutes Konzept, ne?
Genau, und hat aber irgendwie noch nicht angefangen. Also deswegen, bei dir die Frage, hast du es schon gelesen oder?
Ich habe es noch nicht gelesen, aber natürlich ist es eins der Comics, was man immer auf dem Schirm hat. Das Problem dabei ist immer, dass dann so viele andere Comics auch schon wieder dazukommen, die man dann auch schon wieder auf dem Schirm hat. Und irgendwie ist es dann ganz oft so, dass man dann doch wieder den neuen heißen Scheiß irgendwie kaufen will. Aber man müsste das eigentlich wirklich mal nachholen. Vielleicht können wir uns das ja auch mal vornehmen. Wäre nicht schlecht, ja.
Genau. Wenn wir es eh schon irgendwie auf dem Radar haben, denke ich mal, ist das sicherlich früher oder später ein Thema von uns.
Okay, und dann noch eine Frage von Fabi. Und damit wollen wir dann auch die Leserbriefe abschließen. Und zwar ist die eher an mich gerichtet. Wie veröffentlicht man eigentlich einen Comic? Auf was muss man achten? Ja, ist natürlich eine sehr, sehr komplexe Frage. Ich probiere die jetzt einfach mal zu beantworten und auch nicht so lange zu beantworten. Also eine Sache, die man ja ganz klar sagen kann, ist, dass es ja viel einfacher geworden ist. Also wenn man einfach veröffentlichen will, du hast das Internet, ne? Also wenn du Bock hast, du musst halt, also das Wichtigste natürlich, du willst veröffentlichen, du brauchst halt erstmal irgendwas, ist ja klar. Aber wenn du, sobald du was hast, gibt's ja genug irgendwie Seiten oder du machst dir eine eigene Seite oder Facebook oder so, um das zu veröffentlichen. Wenn man halt natürlich zu einem Verlag will, dann sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Also in meinem Fall zum Beispiel, bei Alisic habe ich das so gemacht, ich habe mit Hubertus zusammen ein Exposé geschrieben, also wir haben auf 1-2 Seiten zusammengefasst, worum es in dem Comic gehen wird. Wir haben mit Skizzen oder eigentlich fertigen Zeichnungen habe ich dargestellt, so sehen die Charaktere aus, das sind die Hauptcharaktere, das sind deren Backstories oder das ist das Interessante an denen. Also so ein bisschen wie, ich sag mal, bei so einem Asterix-Band am Anfang, wo dann steht hier Obelix ist der Hinkelsteinverkäufer oder so. Also sowas in der Art zu jeder Figur dann noch. Und dann habe ich noch so ein paar Locations gezeigt, wo es halt spielen wird. Und noch zwei Beispielseiten, so würde das Comic aussehen. Also die sind wirklich komplett fertig gewesen und eigentlich so ähnlich auch im Heft dann erschienen. Und damit bin ich dann eigentlich zum Verlag und habe das vorgestellt. Ja, und dann geht's halt darum, also man sollte eigentlich, ich würde ja immer empfehlen, das Heft nicht fertig zu machen, sondern erstmal wirklich nur das so ein bisschen anzudeuten, weil es kann halt gut sein, also es gibt sehr, sehr schöne Comics, die sind aber einfach gerade nicht gefragt, also der Verlag ist nicht interessiert an so einer Art von Geschichte zum Beispiel, oder es passt nicht ins Programm. Insofern ist es eigentlich immer gut, mit dem Verlag zusammenzuarbeiten und der weiß natürlich am besten, in was für eine Richtung das gehen soll oder wie man das Ganze vermarkten könnte. Und wenn du das Heft fertig hast, ist es natürlich so, dass der Verlag da nicht mehr viel dran ändern kann. Der muss dann das, was du ihm andrehst, irgendwie nehmen oder nicht. Ne? Der Vorteil natürlich, wenn du es fertig hast, ist, das wird für den Verlag höchstwahrscheinlich günstiger werden, könnte ich mir vorstellen, weil du bist ja eigentlich nur an der Veröffentlichung interessiert und nicht unbedingt an dem großen Vorschussgeld, was man sonst wahrscheinlich bräuchte.
Ich glaube auch, dass das Wichtigste, also sagen wir so, ich bin ja nun keiner, der Comics veröffentlicht oder zeichnet oder in der Branche irgendwie kreativ tätig ist, aber das Feedback, was ich so auch aus diesen ganzen internationalen Podcasts mitnehme, ist wahrscheinlich wirklich, also geh nicht davon aus, dass was du jetzt zeichnest, dass das unmittelbar der große Renner wird, das alle haben wollen. Also fang an zu zeichnen, mach eine Geschichte, weil du eine Geschichte zeichnen willst, weil du etwas zu erzählen hast und vielleicht im Gegensatz zu das, was Helge gerade gesagt hat, mach es einfach fertig, mach einen, es muss ja nicht jetzt hier 20, 40, 60 Seiten sein, mach halt einfach so eine Mini-Geschichte mit 10 Seiten, 8 Seiten und veröffentliche es einfach selbst. Entweder du machst, wie Helge gesagt hat, online, was immer so, ja, ist ganz nett, oder du nimmst halt ein paar Euro in die Hand. Mittlerweile kannst du ja diese, wie heißt das, diese Flyer-Heftchen oder sowas, auch bei Flyer-Alarm, also ich sehe, dass viele kleinere das eben auch so bei diesen, ja, drucken, dort drucken lassen. Das kostet dann nicht die Welt, lass halt 50 Hefte drucken, geh auf irgendeine Messe, setz dich hin, verkauf's, zeig's anderen Künstlern, lass dir Feedback geben, sei, also klingt das blöd, sei nicht enttäuscht, wenn die sagen, ist aus den und den Gründen nix oder kriegst halt Feedback. Ich glaube, es ist einfach, mach einfach. Also wenn du einmal anfängst, ja, um was zu machen und die Leute auf dich aufmerksam werden, dann ist es gut. Was natürlich auch nicht schaden kann, ist, wenn man wahrscheinlich so eine Comics dann auch immer bilingual macht, also vielleicht Deutsch und Englisch, weil dann hast du einfach auch einen größeren Empfängerhorizont. Natürlich Heftausgaben auf Englisch wirst du halt in Deutschland nicht so viele verkaufen. Das ist dann wahrscheinlich eher für das Webangebot im Netz.
Ja, eine Sache, die man sagen muss, wenn du verkaufst willst, wenn du reich werden willst, dann mach keine Comics halt.
Nee, deswegen sage ich, also du musst eine Geschichte erzählen wollen, du musst sie zeichnen wollen und es muss dir am Herzen liegen und das muss dir Spaß machen und du musst es wollen. Das ist so auch dieses Feedback, was du von diesen ganzen Comic-Autoren halt immer bekommst. Also die machen das nicht, weil sie Millionäre werden wollen oder weil sie halt später mal bei DC und Marvel als Spitzenzeichner und Autoren arbeiten wollen, sondern die machen das in erster Linie, weil sie halt eine Geschichte erzählen wollen und weil sie eben ein Comic irgendwie veröffentlichen wollen. Und viele machen das halt, entweder sie zahlen selber drauf oder machen wenigstens dann plus minus null die Druckkosten. Also so ist
ja,
die
also Realität. Wenn es dann Erfolg wird, ist natürlich toll, aber so sollte man nicht daran gehen. Da macht dann lieber eine andere Ausbildung oder ein Studium, wo du wirklich mit Geld verdienen kannst, auf jeden Fall. Also das, was du gesagt hast, sehe ich, kann ich hundertprozentig unterstreichen. Also machen, das ist eigentlich erstmal das Wichtigste, ne? Weil es gibt so viele auch, die irgendwie toll zeichnen können und so in so, wie soll ich sagen, in ihrem Traumland schwelgen und ich könnte ja und ich hätte ja die Fähigkeiten und so. Ja, aber sie machen es halt nicht, ne? Also man ist halt nur Comiczeichner, wenn man einen Comic hat irgendwie. sonst ist man irgendwie Zeichner, wenn überhaupt, ne? Und nochmal zu den Online-Veröffentlichungen. Es gibt ja auch wirklich ein paar sehr, sehr populäre Beispiele. Also aus Deutschland fällt mir zum Beispiel dieses Warmland ein, was danach, also der hat es einfach gemacht, hat seine Fans bekommen. Gerade über Facebook und Twitter und so kann man ja auch eine Menge Werbung machen. Und später kommen dann die Verlage. Also so geht's natürlich auch, ne? Also wenn du eine Geschichte fertig hast, die Fans hat, dann sind natürlich auch Verlage interessiert. Ist ja auch klar. Also du zeichnest auch, Fabi, kannst du ja nochmal schreiben, würde mich mal interessieren. Vielleicht kannst du ja auch unten in die Kommentare mal deine Website oder so reinpacken. Hast du ja schon mal so die ersten Leute, die da sich dein Zeug angucken vielleicht.
Genau, sind wir gespannt und was ich immer sehr schön finde, selbst wenn du jetzt nicht so viel Output hast, wenn du halt nur ein paar Panel hast oder wenn du auch vielleicht, sagen wir so, im Stile von so einem Comic-Strip nur zeichnest oder was, vielleicht auch dann so ein bisschen nicht nur eben das fertige Produkt reinstellen, sondern auch noch so ein bisschen den Evolutionsprozess. Also wenn du es halt per Hand machst oder einfach so ein bisschen das Work in Progress, das lockt halt auch Leute an, die dann einfach Interesse haben zu gucken, wie erschaffst du dieses Comic. Also das denke ich mal auch, ist vielleicht für dich eine gute Übung zum einen und auch eine gute Werbung.
Ja, denke auch. Super, ja, wir hätten jetzt noch ein bisschen Zeit vielleicht für nochmal ein Buch, was ich vorstellen könnte.
Genau, quasi als Rausschmeißer ein Buch, das hatten wir beide komischerweise auch auf dem Radar, beziehungsweise, ich bin mir gar nicht sicher, du vielleicht sogar ein bisschen mehr, da du, ich weiß nicht, wie du drauf gekommen bist und ich muss sagen, mich hat's begeistert, aber du kannst dir mal sagen, worum es eigentlich geht.
Genau, also wir haben es beide gelesen, insofern stellen wir es zusammen dann vor. Wir hatten es natürlich auf dem Radar, weil, also meiner Meinung nach ist es einfach auch eins der ansprechendsten Cover der letzten Zeit. Also ich finde es irgendwie von der Farbigkeit und von der Gestaltung ist es irgendwie so toll gemacht. Es ist halt so ein Hardcover, so circa DIN A4. Ach so, haben wir schon gesagt, um was es überhaupt geht?
Nein.
Ich glaube nicht, genau. Es geht um Love, Teil 1, der Tiger.
Erschienen bei Tokyopop Deutschland.
Genau. Und es ist, wie gesagt, Hardcover A4, aber es wirkt trotzdem nicht wie so ein franco-belgisches Album, sondern irgendwie, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen moderner auf irgendeine Art.
Also man sieht auch Bildband, ne?
Vielleicht, ja. Genau, also es ist so eine Kampfszene zwischen so einem Tiger und einem Panther zu sehen und irgendwie ist es, also jedenfalls für mich sehr ansprechend durch diese intensiven Farben, dieses Orange des Tigers gegen das Himmelblau und dann so ganz edel irgendwie das weiße Logo, dieses Love-Logo raufgepackt und dann der Rücken so rot in der Farbe von Tokyopop, also das hat mich einfach sofort angesprochen. Das Einzige, weswegen ich da nicht gleich zugeschlagen habe, ist halt, ja, erstmal 14,95, was okay ist für natürlich so ein Hardcover, aber man muss sagen, ich habe jetzt schon mehr Worte gesprochen, als im kompletten Comic stehen, denn es gibt keinen Text, also es gibt nur so einen kurzen Einführungstext und so ein paar, so ein kleines Nachwort, so ein Zitat, aber das war's dann auch. Also es ist tatsächlich, also Bildband trifft's eigentlich ganz gut, so, aber natürlich in Comic und in Panelform, ne?
Aber, und das muss ich mal sagen, weil mir war das am Anfang gar nicht so bewusst. Ich hatte das dann geholt und blätter so durch und dachte, kein Text. Aber das wird, also es fehlt nicht. Das ist das Komische. Also es ist ein Bildband, bleibt man mal bei dem Wort, der so dynamisch und kraftvoll ist, dass er einfach durch die Zeichensprache eigentlich alles erzählt, ohne dass es da noch irgendwelcher Wörter bedarf. Denn die Hauptprotagonisten sind eh nur Tiere. Also es tauchen zwar auch eine Person auf, zumindest mal ganz kurz. Aber im Großen und Ganzen.
Spoiler.
Das ist ja kein Spoiler, wenn eine Person auftaucht. Aber deswegen wäre vielleicht auch wenn der Text dastehen würde, wirklich überflüssig, dann hätte das sowas von Dschungelbuch, weißt du, wenn die Tiere sich unterhalten und so ist es eben nicht herabgewertet worden, sondern du kannst dich wirklich voll und ganz auf dieses Artwork konzentrieren. Und selbst ich als Nicht-Künstler, ich bin da restlos begeistert. Ich habe einen kleinen Kritikpunkt, der eigentlich auch kein Kritikpunkt ist, den ich dann nochmal anführen werde. Aber Helge, wird ja nochmal ganz kurz, kann ich nochmal ganz kurz sagen, worum es denn nun bei Tiger geht, obwohl der Titel eigentlich auch schon alles verrät. Es geht um einen Tiger, ne?
Ja, das ist es. Genau. Und du hast es schon ganz richtig gesagt. Also Text wäre hier eher hinderlich wahrscheinlich gewesen, weil es geht eigentlich im Grunde um ein, zwei Tage im Leben eines Tigers im Dschungel. Und die meiste Zeit ist er dann halt auch auf der Jagd, vor allem nach einem, ich glaube, Tapir heißt dieses Tier, oder?
Also, ich habe mir auch überlegt, wie diese Figur heißt, aber vermute mal ja. Ich gucke nochmal, ob bei den Skizzen irgendwas dasteht, wie dieses Tier heißt.
Genau, aber er ist auch auf der Suche nach irgendwie anderer Beute und es gibt auch Kämpfe mit Rivalen beziehungsweise Feinden. Und eigentlich geht es darum, also so das Gesetz des Dschungels irgendwie sozusagen, fressen, gefressen werden, so irgendwie, wer ist der Stärkere so ein bisschen, ne? Und das ist halt sehr witzig, dass diese Bandbreite von den verschiedenen Tieren dort, also es geht wirklich von der Schnecke irgendwie über den Piranha bis zum Elefanten und alles auch immer so ein bisschen im Verhältnis zum Tiger oder im Lebensraum des Tigers. Und ja, wie du schon gesagt hast, ist es halt nicht so Disney-mäßig vermenschlicht. Also zum Teil gucken die zwar mal so ein bisschen, also gerade der Tapir, den kann man richtig seine Angst manchmal ansehen. Er guckt da so ein bisschen so aus seinen kleinen Augen ängstlich nach hinten, wenn er so ein Knacken hört, das Knacken vom Tiger. Aber es ist halt nicht diese typische Vermenschlichung. Also es gibt hier nicht Baloo den Bären oder so, der dann singt oder so, sondern es ist schon sehr, sehr realistisch gehalten eigentlich, oder?
Wahnsinnig realistisch. Also für mich ist das ein sehr auch cineastisches Buch. Also ich muss sagen, ich habe selten wirklich mir einen Comic angeguckt, obwohl Comic fast eigentlich das falsche Wort für dieses Buch ist. Es ist schon eher so Richtung grafischer Bildband, aber auch wiederum nicht abwertend. Und man guckt das an und es ist so cineastisch und man hat so dieses Gefühl, diese Figuren erwachen zum Leben. Also da steckt in jeder einzelnen Zeichnung so viel Dynamik und so viel Kraft drin und so eine Detailgetreue, dass man sagt, also es ist Wahnsinn, dass jemand das so mit so viel Dynamik und Bewegung in Bildern festhalten kann, weil man darf ja nicht vergessen, es ist halt gezeichnet, es ist halt Bilder, Bildsprache und die beherrscht Frédéric Bremont und Federico Bertolucci wirklich perfekt. Also die beiden haben es auf.
Ich wollte nochmal zur Dynamik sagen, also man merkt es zum Beispiel auch, wenn der Tiger springt einen Baum runter und man sieht richtig, dass sich dieser ganze Vorderrumpf bläht sich halt so auf durch die Muskeln, die beansprucht werden und die anderen. Also man spürt richtig die Kräfte, die da wirken und so. Das ist wirklich ganz toll gemacht. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschlagen, aber ich bin eigentlich relativ sicher, dass die, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass die auch irgendwas in Richtung Animation vielleicht gemacht haben oder so, weil das wirklich ganz, ganz super eingefangen ist. Eine Sache noch kurz, du hattest es gerade schon erwähnt, dass es ja von zwei Leuten ist und das finde ich ziemlich interessant, weil es gibt zwar keinen Text, ne, aber es gibt halt tatsächlich einen Autor und da wollte ich vielleicht nochmal kurz, wem das so ein bisschen komisch vorkommt, wollte ich das vielleicht nochmal ein bisschen erklären, ein Beispiel auch von Alisic oder überhaupt, wie sowas funktioniert. Also, weil es ist ja klar, es wird ja trotzdem halt eine Geschichte erzählt und diese Geschichte muss halt irgendjemand stagen, nennen wir das immer, also so also aufbauen sozusagen. Und so ein Autor macht natürlich halt auch viel mehr als jetzt nur die Texte von so einer so in die Sprechblasen reinzutippen oder so, sondern es geht schon auch viel halt um so Struktur und ja die Story natürlich. Und viele Autoren machen zum Beispiel auch die Panel-Aufteilung schon selbst. Es geht ja sozusagen darum, eine Geschichte in Bildern zu erzählen und zum Teil haben die dann auch, übernehmen die dann auch so eine Art Regie oder beziehungsweise Kameraregie. Also bei vielen Autoren ist es so, dass das liest sich dann auch wie so ein, naja klar, wie so ein Drehbuch halt oder sowas, wo dann genau jedes Bild beschrieben ist, beziehungsweise viele Autoren malen dann auch schon ein Storyboard dazu oder Scribble zu jedem Bild. Ja, insofern, ich glaube, man steht da wahrscheinlich als Autor ein bisschen komisch da, weil man irgendwie, man zeigt es dann jemandem und da ist kein Wort Text drin, aber sowas funktioniert halt im Comic tatsächlich, dass ein Autor auch ohne jeden Text irgendwie auskommen kann.
Das ist halt auch so faszinierend in dem Buch, weil das war bei mir am Anfang so ein kleiner Kritikpunkt. Hingegen mit jeder Seite mehr fand ich das eher als positiv. Wenn man nämlich genau hinschaut, ist quasi unter dieser Kolorierung immer noch das recht, also auf der einen Seite recht einfach anmutende Skizzenwerk zu entdecken. Also man sieht irgendwie durch die Farben noch die Bleistiftzeichnung, zumindest kommt mir das so vor. Mhm. Und am Anfang denke ich, warum macht man das? Also es wirkt manchmal den ersten Betrachter oder im ersten Moment so ein bisschen unsauber und dachte man, es würde doch viel dynamischer wirken, aber ich glaube, gerade durch diese Bleistiftzeichnung, die man noch entdeckt, bekommt es eben erst diese Dynamik, die diesen Bildband so ausmacht und der dann so toll ist. Deswegen ist es am Ende gar keine Kritik mehr von mir und auch diese Farbpalette, in der dieses Buch koloriert ist, ist so grandios und auch dieses Wechselbad der Gefühle. Man hat halt so, man liest diesen Comic so und man hat so, was hat man gesagt, ein Tapir ist das, ne? Mitleid mit dem Tapir und dann wird der Jäger zum Gejagten und dann passiert noch was ganz anderes. Also selbst obwohl es nur Tiere sind, hat man so ein Gefühlsleben oder eine emotionale wird emotional so angesprochen in diesem Band, wie man es vielleicht von anderen Comics her nicht kennt. Deswegen, also von mir ist dieser Band für alle Freunde von guten Comics wirklich wärmstens empfohlen. Also weil hier ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie man halt ohne Text mit ausdrucksstarken Bildern wirklich eine Geschichte perfekt timen kann, perfekt erzählen kann und das in einem Umfeld. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich könnte mir es schwer vorstellen, so eine Geschichte im Dschungel zu erzählen, weil einfach das Umfeld auch so unheimlich schwer zu zeichnen ist und so dieses Stimmungsbild, dieses Moodboard quasi dazu zu entwickeln, ist für mich sehr schwer. Und ich denke auch dann im hinten raus, wenn dann so diese Regenszenen kommt, also wo dann von dieser heilen Sommerwelt im Dschungel dann plötzlich alles nass ist und man hat so das Gefühl, dass das Fell des Tigers wird immer schwerer und immer nasser und also bin da echt.
Ja, ja. Und man weiß dann auch, er hat noch gar nichts gegessen und dann tut er einen auf einmal, davor hat man noch mit dem Tapir Mitleid gehabt und dann denkt man auf einmal, ja gut, er muss das halt essen. Wenn er jetzt sich so einen Salatkopf reinzieht, dann stirbt er wahrscheinlich oder so. Also auf einmal, ne, so geht es einem dann auch.
Ja, ja, dass man, das ist halt so erstaunlich, ne, weil es ist halt ein Buch über Tiere und man, sag mal, wenn da vorne National Geographic draufstehen würde, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, passt auch noch irgendwie, ist auch ein toll, erzähl die Geschichte. Einen kleinen Bonusteil gibt es auch, es gibt dann nochmal so ein Art oder Skizzenbuch, also wo dann halt auch nochmal mit Wasserfarben, würde ich sagen, so ein paar Kolorierungsbeispiele sind, wie die Bleistiftzeichnung, also wie diese Dynamik und da sieht man auch, mit wie viel Liebe zum Detail die Leute da ins Werk gehen und wie auch dieser Entwürfe, diese Kolorierung, diese ersten, ja, ich sage jetzt mal, Moodboards da gemacht sind, die sind ganz anders als im Buch, also die Kolorierung ist ja nochmal eine ganz andere, aber auch nicht schlecht, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn das nur so koloriert worden wäre, hätte das vielleicht noch einen größeren Kunsttouch irgendwie so, also ja. Hier ist es nicht gestreamlined, also das ist es kein Fall, es ist trotzdem immer noch ein sehr dynamisch koloriertes Buch, aber es hat noch so ein, weiß nicht, also im Buch selbst würde ich sagen, ist auch großteils handkoloriert, aber manche Sachen wirken halt schon wieder wie am PC gemacht, aber noch sehr homogen und sehr, sehr, sehr warm und nicht so stereotyp und kalt.
Ja, also da ist auf jeden Fall viel mit Computer gemacht, das sieht man schon. Das kommt mir fast so vor, also klar, Bleistift hast du schon gesagt und vielleicht haben sie auch mit bisschen mit Wasserfarben schon, oder eher hat er auch schon ein bisschen mit Wasserfarben so Schatten reingehauen und so, aber es kommt mir so fast so vor, als wenn die komplette Farbe danach nachträglich reingesetzt wurde und vor allem halt auch so eine, also alle Licht- und Glanzeffekte und sowas sind auf jeden Fall am Computer danach gemacht. Und auch einige Schatten und zum Beispiel gibt's im Vordergrund auch immer so Elemente, die da noch so vorragen, wie irgendwelche Pflanzen, die davor sind, das ist auch alles am Computer gemacht.
Ja, was auffällt, die Hintergründe sind, glaube ich, auch immer gesetzt. Also die sind dann, glaube ich, denke ich mal auch nochmal entsprechend im Computer.
Was die Farbe auf jeden Fall.
Genau, ja. Was interessant ist, ich werde im nächsten Podcast von Hunting Down Comics auch nochmal auf den zweiten Band drauf eingehen, der dann Der Fuchs heißt und wer den Tiger oder der Tiger genau liest, der oder sich anschaut, lesen ist ja wohl ein bisschen fehl am Platz, der wird die Figur dort schon entdecken und sehen, dass quasi schon mit eingebaut worden ist an einer Stelle.
Sehr cool.
Ich habe den zweiten Teil noch nicht gelesen, also wie gesagt, ich werde es bis zum nächsten Mal auf alle Fälle lesen und mal gucken, ob man dann vielleicht diese Szene nochmal aus der Perspektive des Fuchses in dem Moment sieht. Das wäre so ein Schnittpunkt zwischen den beiden Büchern, fände ich persönlich irgendwie interessant und netten Aspekt.
Coole Idee auf jeden Fall. Ja, also was ich noch ganz interessant fand, vielleicht zum Abschluss, dass man trotzdem recht lange liest, in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, vielleicht weil man die Bilder sich länger anguckt oder probiert das so ein bisschen so zu verstehen. Also dadurch, dass es ja, ich meine, es ist ziemlich dick, das Buch, das ist klar, das ist irgendwie über 70 Comic-Seiten. Aber eigentlich würde man ja denken, man fliegt dann nur so durch, aber ich habe schon eine Weile gebraucht, also jetzt nicht eine Stunde oder so, aber länger als ich dachte auf jeden Fall, oder?
Ja, ich glaube, weil man auch so hängen bleibt, also weil das eben, also das Auge wird halt hier wirklich gut geführt und man hat so eine Dynamik und also bei mir lief dann so wirklich so ein innerer, wenn man wieder sagt, Disney-Film ab, ist es wieder abwertend, aber das beschreibt dieses wahrscheinlich noch am besten, also so ein Tierfilm.
Probier's mal.
Ja, so ungefähr. Und du brauchst keinen Text und du guckst also mehrere und du wunderst dich einfach nur, mit wie viel Dynamik diese einzelnen Sachen gezeichnet worden sind. Und bei mir ging es immer eher dann so, wie haben die das jetzt hingekriegt, dass das so echt, so dynamisch wirkt und nicht irgendwie und auch nicht kitschig wird. Das ist ja das Nächste. Also es ist ja nicht so, dass du das Gefühl hast, oh, das ist jetzt hier ein süßer Tiger oder ein böser Tiger, der durch die Gegend läuft und der da... Das
ist einfach ein Tiger, ne?
Ja, und aber trotzdem halt National Geographic, also Niveau, würde ich fast sagen. Also es ist halt eine sehr gute Charakterstudie des Tigers. Fantastisch. Also Also ich muss sagen, ich kann es wärmstens empfehlen. Es ist wirklich ein sehr schönes Buch und auch, wie du schon gesagt hast am Anfang, wirklich wunderschön aufbereitet. Also gibt dem in diesem Hardcover, mit diesem tollen Cover, mit diesem tollen Einband auch wirklich die perfekte Bühne für dieses Buch. Also ist nicht irgendwie...
Ja, lustig, dass es von Tokyopop kommt, oder? Was ja eigentlich so ein ausgemachter Manga-Verlag ist. Also die haben jetzt auch ein paar andere Sachen im Angebot, aber gerade sowas hier.
Vielleicht wollten sie das Programm erweitern oder die anderen Verlage hatten nicht den Mut, das zu publizieren, aber in dem Fall echt schade. Also nicht schade, also schön für Tokyopop, dass sie es auch gemacht haben dann, weil tolles Ding.
Finde ich auch. Super, das soll es vielleicht dann gewesen sein. Also es gibt ja dann in 2 Wochen wahrscheinlich schon die nächste Ausgabe, oder Daniel?
Genau, also regulär eigentlich geplant ist es für den 1. August, wie immer. Dann könnt ihr da einfach euch freuen auf die nächste Ausgabe von Huntingtown Comics. Als kleinen Ausblick, bei mir sind es diesmal 4 Imagehefte, die ich wahrscheinlich vorstellen werde. Weiß nicht, Image hat momentan also einen extrem hohen Output oder Auswurf an Einsern, Nummern und alles ziemlich packende, spannende Dinger. Also es ist mir erst hinterher aufgefallen, als ich dann die Hefte durchgeguckt habe, dass über
Image,
ja, wir hatten jetzt schon mal eine Output, Image. Bin ich gespannt und ist auch für den einen oder anderen, der so ein bisschen Sci-Fi-Horror was sucht, vielleicht was dabei, ne? Aber cool. Einfach warten bis zum nächsten Mal. Dann soll es auch gewesen sein. Wie gesagt, Fragen immer wieder gerne rein. Wir werden es vielleicht so machen, dass wir die Fragen ein bisschen sammeln werden. Also, dass wir dann immer lieber eine extra Folge machen, dass auch die regulären Ausgaben dann nicht ganz so aufgeblasen sind, dass sie sich mehr auf das Wesentliche konzentrieren. Wie gesagt, nochmal der
Hinweis. Ach so, vielleicht noch ganz kurz. Entschuldigung. Aber ich sag jetzt nochmal ganz kurz. Und zwar, ich bin am 1. bis 3. August bin ich auf der Animagic in Bonn. Vielleicht ist ja jemand anders auch da von euch. So, das ist so eine, ich glaube, die größte Manga-Messe Deutschlands. Dann da bin ich da auch.
Dann sprecht Helge an, könnt dann auch direkt Fragen stellen, die dann im Podcast beantwortet werden. Nein, Quatsch, also ihr könnt auch, traut euch, ne? Helge ist da, der schlägt nur ganz selten mal zu.
Und es gibt wieder Huntingtown Aufkleber und Lesezeichen und Alisic Aufkleber.
Genau. Und ja, Helge würde sich freuen und ansonsten, wie gesagt, wir freuen uns über Regeln, Kommentar oder Fragen oder wie gesagt, könnt auch uns eure Meinung zu, vielleicht habt ihr ja auch schon Der Tiger gelesen oder angeschaut oder das ein oder andere Comic, was wir empfohlen haben und gerne auch mal eine kontroverse andere Meinung, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Haltet nicht hinter dem Berg, lasst es raus. In diesem Sinne, bis zur nächsten Ausgabe, macht's gut. Tschüss.
Tschüss, bis bald. Hunting Down Comics.